ein eigenes Kind zu haben. Das ist der natürliche Wunsch von Frauen, Männern und Paaren. Aber wie weit darf man gehen, um sich diesen Wunsch zu erfüllen, wenn es denn auf klassische Weise nicht funktioniert oder nicht funktionieren soll? Prominente wie Kim Kardashian oder Elton John haben das Thema Leihmutterschaft in die Schlagzeilen gebracht. Frauen tragen Kinder für andere aus, die dann meist dafür bezahlen. Ist das jetzt eine Win-Win-Situation oder doch am Ende nur ein Riesengeschäft, bei dem Frauen und Kinder zu Ware werden? Vor allem in ärmeren Ländern, wie zum Beispiel der Ukraine. Mein Gast ist da ganz deutlich. Sie spricht von Prostitution und Menschenhandel, von Kindern, die gesetzlich weniger geschützt seien als Hundewelpen und von Frauen, deren Armut skrupellos ausgenutzt werde. Jetzt den Punkt, Preradovic. Hallo Birgit Kelle, schön, dass du mal wieder da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich stelle dich kurz vor. Du bist Journalistin, Buchautorin und nennst dich weibliche Feministin. Du hast beim Badischen Verlag Journalismus gelernt und schreibst unter anderem für Focus Welt, NZZ, die Tagespost und Weltwoche. Und du bist Vorsitzende des Vereins Frau, Familie, Freiheit. Du engagierst dich vor allem bei den Themenkomplexen Gender, Frauen und Familienpolitik, warst damit schon in vielen Talkshows und bist Autorin diverser Bestseller wie Muttertier, Gender Gaga und noch normal, das lässt sich gendern. Dein neues Buch heißt Ich kaufe mir ein Kind, das unwürdige Geschäft mit der Leihmutterschaft. Hochinteressant, dieses Buch. Ich habe es von vorne bis hinten durchgelesen. Und dann fangen wir mal an. Also in den meisten europäischen Ländern ist die Leihmutterschaft, also eine Frau trägt ein Kind für andere aus, ja nicht erlaubt. Was sind also die Zentren für Leihmütter?
Man kann schon sagen, dass die Ukraine in Deutschland, also nicht in Deutschland, in Europa, das Eldorado ist. Es gibt kein anderes Land im europäischen Raum, wo es so weit verbreitet ist, die Gesetze schon seit längerem so lax sind, dass sich das quasi als Zentrum herausgebildet hat. Inzwischen gibt es ein paar Länder auch drumherum noch. Georgien macht auch mit, rudert aber zum Teil auch wieder zurück. Aber man kann sagen, die Ukraine ist eigentlich das Zentrum der deutschen, der europäischen Industrie und alle Europäer nutzen das, aber auch weltweit wird die Ukraine von Kunden genutzt.
Und was genau macht diese Länder so attraktiv für Leihmutterschaft?
Sagen wir es mal so, es gibt zwei große Märkte weltweit. Der eine ist der amerikanische Markt, Nordamerika, da ist es allerdings sehr teuer. Die Ukraine ist billig. Also man kann ganz einfach es an diesen Faktoren festmachen. In einem Land, wo keiner genau drauf guckt, die Gesetze freundlich sind und die Preise gut, entwickelt sich der Markt. Und die, die die Kohle haben und es rechtssicherer haben wollen, die gehen dann eben nach Nordamerika. Aber um den Preisvergleich vielleicht einfach mal für die Zuschauer zu sagen, also in der Ukraine kann ich schon für 50.000 ein Kind haben. In Nordamerika komme ich unter 100.000 nicht weg. Also man kann sagen, es kostet die Hälfte oder teilweise noch weniger, weil sowohl nach unten Spielraum ist, als auch in Amerika nach oben sehr viel Spielraum.
Was sind denn die Hauptgründe für die Frauen, Kinder für andere auszutragen? Ist das Armut?
Das ist, kann man schon sagen, Armut und schwierige soziale Verhältnisse. Nicht umsonst hat der weltweite Markt begonnen einst in Indien. Also in einem Land, wo ein Mädchen und eine Frau überhaupt nichts wert ist und viele überhaupt gar kein Einkommen, keine Bildung und gar nichts hatten. Das heißt, Indien war sehr lange Zeit Weltmarktführer, bis man gemerkt hat, das ist Wahnsinn, was da passiert und die Inder selbst gemerkt haben, wie ihre Frauen ausgebeutet wurden. Thailand spielte dann auch eine Rolle. Also auch die Märkte, wo eben, sag mal, auch sexuelle Ausbeutung sowieso an der Tagesordnung ist. Dann hat sich eben sozusagen der hochpreisige Markt entwickelt in Amerika mit eben sehr, sehr liberalen Gesetzgebungen, angefangen in Kalifornien, wo ja sehr vieles eben schon immer sehr liberal gehandhabt wurde, aber inzwischen nahezu flächendeckend. Und die Ukraine hat dann aufgegriffen den Markt für diejenigen, die halt zu teuer, die es sich nicht leisten können, dorthin zu gehen. Das heißt, weltweit kann man sagen, ist vor allen Dingen Frauen in schwierigen finanziellen Situationen. Nordamerika hat ein paar Faktoren, die ein bisschen anders sind, weil dort auch die Leihmütter selbst mehr Geld verdienen im Vergleich als weltweit. Aber wenn man sich die Sozialstruktur anschaut der Leihmütter, dann kann man schon sagen, hier werden ganz gezielt Frauen angeworben, die ohne Einkommen sind, die ohne viel Ausbildung sind, in Lateinamerika, in Afrika, in Asien, in der Ukraine. In Georgien werden sie direkt in den Frauenhäusern angeworben. Also Frauen wirklich, die im Frauenhaus sitzen mit anderen kleinen Kindern und nicht wissen, was sie sonst machen sollen, kein Einkommen haben und sich verstecken. Also man kann hier durchaus anzweifeln, dass hier so freiwillig und selbstbestimmt gehandelt wird, sondern vielmehr nutzt man diese Situation der Frauen aus.
Gehen wir mal so eine typische Leihmutterschaft durch, zum Beispiel in der Ukraine. Wie läuft das ab?
Grundsätzlich läuft es so ab, dass man sich am besten als Kunde quasi eine Agentur sucht auf dem Markt. Da reicht einfaches Googlen oder man geht auch in Deutschland auf eine sogenannte Babywunschmesse. Ich war auf zweien, können wir gerne nachher nochmal drüber sprechen. Dort bekommt man, je nachdem, was man mitbringt, verschiedene Service. Also je nachdem, ob ich zum Beispiel noch eigene Eizellen habe, die funktionstüchtig sind. Wenn ich das nicht habe, dann bekomme ich den Zugang für die Datenbank und dann kann ich mir quasi aus den Steckbriefen raussuchen, gute Gene. Ja, das heißt, man muss sich das wirklich vorstellen wie aus dem Katalog. Mit Fotos, mit Lebensläufen und mit auch Krankheitsdiagnosen bis in die Großelterngeneration bei den Eizellspenderinnen. Und dann suche ich mir also aus dem Katalog die Eizellspenderin raus, wenn ich noch eine Samenzelle brauche. Also wenn ich jetzt alleinstehende Frau bin, um die 50, meine Eier sind zu alt, ich kann kein Kind mehr kriegen, dann kaufe ich mir sozusagen aus der einen Datenbank, kaufe ich mir die Eizellen, dann bestelle ich mir Samenzellen bei der Samenbank. Dort kann ich genauso quasi durchblättern und mir einen anständigen Kerl raussuchen, den ich für geeignet halte, der Vater meines Kindes zu sein. Dann suche ich mir aus der nächsten Datenbank die Leihmutter selbst aus, nach demselben Prinzip. Ich sage immer, das ist so wie Tinder mit guten Genen. Man sucht sich die aus dem Katalog aus und dann die Agentur arrangiert einem quasi alles. Die Verträge, die gemacht werden, die haben sozusagen den Kontakt zu den Leihmüttern. Man bekommt verschiedene Verträge, man überweist Geld. Das Genmaterial wird teilweise eben je nachdem, wo es günstig ist, in das Labor geschickt und dann werden Embryonen befruchtet. Ja, und dann geht das los, dass die Leihmutter wird vorbereitet hormonell, die muss Spritzen nehmen, damit man ihr Körper überhaupt eine Schwangerschaft überhaupt nur annehmen kann. Ja, und dann macht man so lange Versuche, bis das Kind bei rauskommt, das ich haben möchte. Wenn es krank ist, kann es noch abgetrieben werden, wenn es das falsche Geschlecht ist auch. Ja, echt? Und am Schluss überweise ich die. Ja, natürlich.
Ich bestelle mir ein Kind genauso, wie ich es haben will, mit Geschlecht und so weiter. Und wenn das falsche Geschlecht hat, dann wird es abgetrieben?
Ja, klar. Das ist alles nur eine Frage des Geldes. Das ist Markt. Das ist, wie gesagt, deswegen vergleiche ich es ja gerne quasi auch mit einem Autokauf, ja, wo man sagt, okay, ich suche mir den Hersteller raus und dann die Farbe und das Modell. Und am Schluss will ich das ganze Ding natürlich perfekt und ohne Kratzer und ohne Fehler. Keiner will Produktionsfehler. Ja? Das heißt, es ist alles nur eine Verhandlungssache und eine Frage des Preises. Man kann gerade auch bei solchen Agenturen wie Ukraine, kann man so Komplettpakete buchen, also mit gesundem Babygarantie. Nach dem Motto, ich kaufe dann quasi, das kostet halt ein bisschen mehr. Und dafür bekomme ich so viel Versuche, bis es klappt, dass ich ein gesundes Kind meiner Wahl am Ende habe.
Aber was ist, wenn zum Beispiel ein Baby behindert zur Welt kommt, das hat man vielleicht vorher nicht festgestellt, was ist dann?
Das ist eben auch sehr unterschiedlich. Also in Georgien gab es Hersteller, die warben damit, dass man die nicht mitnehmen muss und dass die dann in georgischen Waisenhäusern verbleiben. Inzwischen ist keine Agentur mehr so dumm, solche Dinge auf die Homepage auch noch zu schreiben. Also ist das dann wieder runter. Das heißt, man versucht eigentlich, und die Diagnosemöglichkeiten heutzutage sind ja relativ gut im Mutterleib. Also in der Regel versucht man das Problem, bekommt man das gelöst, bevor das Kind auf der Welt ist. Und dann macht man halt eine Spätabtreibung. Also wir haben ja gerade in den USA, wir haben Bundesstaaten, da kann man bis zur Geburt abtreiben, in New York zum Beispiel. Also das wird gelöst als Problem vorher. Das ist ganz klar, wird einfach aussortiert. Die Leute, die 100.000 oder manche 150.000 ausgeben für ein Kind, die wollen ja kein krankes Kind. Die wollen ein perfektes, gesundes Kind haben.
Mhm, klar. Von welchen Zahlen sprechen wir? Wie viele Babys werden jetzt in der Ukraine pro Jahr von Leihmüttern entbunden, du sagst dazu, produziert?
Es gibt quasi keine endgültigen Zahlen, was auch daran liegt, dass das nirgendwo vernünftig statistisch erfasst wird. Das heißt, anhand der Eigenauskünfte der Agenturen muss man in ungefähr von 3.000 bis 3.500 Kindern jedes Jahr in der Ukraine ausgehen. Der amerikanische Markt hat etwa 10.000 Kinder. Jetzt keine Zahlen konkret habe ich für Lateinamerika oder auch Afrika. Das hängt vor allen Dingen, also nicht einmal die der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages hat vernünftige Zahlen. Die EU-Kommission hat keine. Das liegt einfach daran, dass wir uns ja im halblegalen Markt befinden und gleichzeitig eben auch in einem Markt, der ja eben nicht staatlich kontrolliert ist. Das ist ja ein Privatgeschäft. Das ist wie wenn ich quasi ein Auto kaufe. Ich informiere ja auch nicht die Behörden, wenn ich mir ein Auto kaufe, sondern ich kaufe es halt und dann gehe ich erst zur Zulassungsstelle. Ungefähr so läuft das auch mit den Kindern. Das heißt, bis das Kind auf der Staat erfährt eigentlich erst von einem Kind, wenn Eltern mit diesem Baby auf dem Standesamt ankommen und sagen, wir wollen einen Pass für dieses Kind. Oder wenn sie eben im Ausland beim deutschen Konsulat vorstellig werden und sagen, hier, das ist unser Kind und wir wollen, das ist hier im Land geboren und wir wollen damit nach Deutschland einreisen. Vorher ist das ein Geschäft zwischen einer Agentur und mir als Privatmensch und niemand erfährt davon. Deswegen ist ja auch die Kontrolle sozusagen über die Frage, was passiert da wirklich? So gering, weil da keiner ein Interesse daran hat. Und die Agenturen haben natürlich überhaupt kein Interesse daran, Probleme zu melden, oder renitente Leihmütter oder sonstige Dinge, ne? Also das macht es schwierig mit kompletten, verlässlichen Zahlen. Die Zahlen aus Amerika sind relativ sicher, die 10.000 im Jahr, weil dort tatsächlich dadurch, dass es legal ist, die Kliniken ihre Zahlen melden in ein staatliches Register. Wenn man dann noch aufrundet mit denen, die vielleicht private Verträge machen, kommt man dort relativ sicher auf diese 10.000.
Jetzt es gibt ja auch Deutsche, die zum Beispiel in der Ukraine sich ein Baby austragen lassen, und in Deutschland ist Leihmutterschaft allerdings verboten. Und das ist aber überhaupt kein Problem.
Nee, ist kein Problem. Weder in der Ukraine noch in Amerika. Viele gehen auch nach Amerika.
Aber wenn diese Ukrainerin jetzt nach Deutschland käme, dann wär's illegal.
Dann wäre es illegal,
Also wenn sie
genau.
hier
Das
ihr
heißt,
Kind kriegen würde.
die deutsche Rechtslage ist so, dass Leihmutterschaft quasi verboten ist im Land, allerdings nicht für die Leihmutter selbst. Würde sie das Kind in Deutschland bekommen, wäre es nämlich dann automatisch ihr eigenes Kind rein rechtlich. Das heißt, sie wäre in Deutschland keine Leihmutter, sondern sie würde als Mutter dieses Kindes gelten. Was aber verboten ist, ist die Vermittlung, also die Anbahnung solcher Leihmutterschaften und die medizinische Umsetzung. Das heißt, wer sich strafbar macht, ist sozusagen der Agent, die Agentur und der Arzt, der quasi so ein Embryo produziert und einer Leihmutter einsetzt. Der würde sich strafbar machen, aber nicht die Besteller. Ganz spannend. Also wenn ich bestelle ein Kind, mache ich mich nicht strafbar und die Frau, die das Kind austragen will, für mich auch nicht. Die Übergabe des Kindes wäre aber wieder illegal. Weil das ist dann nämlich Leihmutterschaft. Ja, wir sind in Deutschland. Und das führt eben dazu, dass es eben nicht illegal ist, wenn ein Deutscher im Ausland sich ein Kind bestellt, wenn er dort legale Papiere für das Kind bekommt, nach den dortigen juristischen Voraussetzungen, und die sind dann eben dort freundlich, dann gibt ihm das deutsche Konsulat eben in den USA oder in der Ukraine, gibt eben Papiere für dieses Kind. Und dann gilt das als sein Kind und dann kriegt es einen deutschen Pass und damit kann man ganz legal nach Deutschland kommen. Das heißt, wir haben so eine Art Fruchtbarkeitstourismus inzwischen, dass eben viele ins Ausland dann gehen, weil sie das, was sie im Inland nicht machen dürfen, dann halt einfach im Ausland machen. Das kostet halt dann mehr Geld, aber sie tun es.
Also Vermittlung ist in Deutschland verboten, aber Babymessen sind erlaubt?
Ja, auch so ein Ding. Es interessiert offensichtlich einfach niemanden. Ich habe es juristisch ehrlich gesagt noch nicht genau feststellen können, warum das final so ist. Ich gehe davon aus, dass die Gesetzeslage so ausgelegt wird, dass diese Anbahnung nur für Geschäfte in Deutschland strafbar ist. Ja, das heißt, ich war selber auf zwei Babymessen, eine in Köln und jetzt gerade eben erst wieder in Berlin und habe dort einfach mal so als Interessentin mich ausgegeben, um mal zu schauen, was man mir alles so anbietet. Das ist auch nicht versteckt oder irgendwie unter der Ladentheke oder sonst was, sondern man muss wirklich betonen, das findet in schöner Atmosphäre in der Regel irgendwie im Kongressraum von irgendeinem Großhotel statt. Und dann ist das eine normale Messe, wo man von Stand zu Stand läuft und wo die ausländischen Agenturen, also die Anbieter aus den USA, aus der Ukraine, aus Zypern, aus Spanien und so weiter, ihre Stände haben. Und dann kann ich von Stand zu Stand laufen und mir die Angebote geben lassen, kann Preise vergleichen, bekomme Zugang zu Datenbanken und so weiter. Und es sind ganz normale Messe, Verkaufsgespräche und Beratungen, dazu Vorträge zum Thema, wie man das juristisch am besten macht und so weiter. Also so, als wäre gar nichts bei und der deutsche Staat interessiert sich überhaupt nicht dafür. Das findet völlig legal, ohne irgendetwas, ohne dass die Behörden damit ein Problem hätten.
Seltsam. Wir haben ja gelernt, dass dort viel Geld zu verdienen ist für Agenturen, für Kliniken, für Ärzte. Wo viel Geld zu verdienen ist, ist meistens auch die Kriminalität nicht weit. Wie sieht denn das bei diesem Geschäft aus?
Ja, das ist eben so eine Sache. Man kann beobachten, dass eben dadurch, dass das alles unterhalb des staatlich einer staatlichen Aufsicht passiert, weiß man quasi gar nicht genau, was eigentlich alles passiert und inwiefern eben auch zum Beispiel Frauen vielleicht auch unter Druck gesetzt werden, genötigt werden, abseits
es
davon,
sind ja dass schon, man. Es sind ja schon ein paar Sachen aufgeflogen. Ne? Ich glaube, in
genau,
Griechenland
wir haben zum Beispiel
mal.
In Europa als Beispiel letzten Sommer haben die Behörden auf Zypern und auf Kreta einen ganzen Menschenhändlerring ausgehoben. Man fand dort um die 30 Schwangere in angemieteten Wohnungen. Die Frauen waren dann aus Ländern wie Georgien, Bulgarien oder auch Kasachstan. Das waren alles Leihmütter, die man explizit dort in diese Wohnungen geschafft hatte, damit sie dort eben auch in dem Land gebären. Die sind dann isoliert, sprechen die Sprache nicht und werden 24 Stunden überwacht. Damit stellt man quasi einerseits günstige Produktionsbedingungen stellt man her und eben aber auch ein kontrolliertes Vorgehen. Ich habe bei einer dieser Agenturen mich als Kundin mal ausgegeben und versucht, ein Kind zu bestellen. Ich hätte es für 36.000 Euro haben können. Als ich Bedenken geäußert habe, irgendwie, dass die Mutter mir vielleicht das Kind nicht aushändigt, weil sie es behalten will, hat man mir gesagt, nee, kein Problem. Die bekommen ihre Kohle erst, wenn sie alles unterschrieben haben, nach dem Motto, die kriegen nichts, wenn sie nicht gehorchen. Die Behörden auf Kreta, eigentlich sollte es in Griechenland ganz streng geregelt sein. Ne? Das ist ja so dieses Märchen. Wir machen quasi nur saubere Geschäfte und alles ist geregelt und unter staatlicher Aufsicht und so weiter. Und nur unter bestimmten Bedingungen ist das erlaubt. Faktisch haben die Behörden festgestellt, dass derjenige, der fürs griechische Gesundheitsministerium die Aufsicht führen sollte, um das zu genehmigen alles und zu prüfen, dass alles rechtens ist, war Teil des Händlerrings. Den haben sie gleich mit hochgenommen. Und sie sagten, es sei ein ganzes Netzwerk. Es sei einfach, also das sei jetzt sozusagen nur das Ergebnis von einem halben Jahr Recherche. Es gäbe im ganzen Land ein ganzes Netzwerk. Und die Gewinnspannen, das war eben auch spannend, die Gewinnspannen liegen bei etwa 70%, während die Preise pro Kind 70 bis 100.000 waren. Das heißt, wenn ein Kind 100.000 Euro kostet, hat sich dieser Ring 70.000 Euro Gewinn reingetan. Und das war Ganze wahrscheinlich ja auch noch steuerfrei, weil ja an den Behörden vorbei. Man sieht einfach an diesen Gewinnspannen, wie attraktiv das ist, dieses Geschäft zu machen. Wir haben in Afrika wiederum, die Konditionen in Afrika müssen ganz furchtbar sein. In Afrika weiß man, es gibt sowas wie Babyfarmen, wo Frauen in manchen Ländern wirklich gezielt entführt, geschwängert werden, um anschließend ihre Kinder ihnen wegzunehmen und die Kinder zu verkaufen. Man vermutet, in mehreren Ländern haben die Behörden den Verdacht geäußert, dass sowohl in Griechenland als auch in Afrika, in Mexiko, auch in Russland, dass es Verquickungen gibt zwischen Organhandel und Babyhandel. Also, dass nicht alle Kinder dazu geboren werden, um liebevoll großgezogen zu werden, sondern dass manche eben auch verkauft werden, nur damit, weil man ihre Organe ausschlachten will. Und erst letzte Woche ist in Kalifornien im Übrigen ein Pädophiler verhaftet worden, den das FBI gefunden hat, weil er schon dabei war, irgendwie sich im Internet zu brüsten, irgendwie wann der Junge auf die Welt kommt und dort frei über seine Vorlieben sprach, auch irgendwie zur welche Drogen er benutzt, um Kinder gefügig zu machen. Der hatte sich auch ein eigenes Kind mit seinem Partner bestellt und dieses Kind sollte noch bis Ende März geboren werden. Jetzt haben die Behörden ihn Gott sei Dank vorher gefunden, aber auch das.
Aber da gab es doch auch einen Fall in Berlin, oder?
Genau. Wir haben so einen abgeurteilten Fall auch schon in Berlin gehabt vor ein paar Jahren, wo ein Pädophile aus Berlin sich auf Zypern einen Jungen bestellt hat. Bis die Polizeibehörden ihn gefunden hatten, war der Junge schon 4 Jahre alt. Den deutschen Behörden hatte er eine tränenreiche Geschichte erzählt, dass das Kind quasi von seiner russischen Freundin sei und die wollte das Kind nicht und er hätte sie überredet, nicht abzutreiben und er zieht jetzt das Kind groß, damit sie nicht abtreibt und es waren alle offensichtlich sehr gerührt und niemand hat gefragt, warum eigentlich jemand, der damals schon vorbestraft war wegen kinderpornografischem Material, plötzlich einen mutterlosen Sohn hat als Baby. Und wie gesagt, es hat 4 Jahre gedauert, bis die Behörden das überhaupt gemerkt haben und das auch nur im Darknet, weil er dort sich damit gebrüstet hat und weil er auch schon Videos angefertigt hatte, wie er seinen eigenen Jungen missbraucht. Na, das sind halt einfach die Kollateralschäden, die man mitkauft. Man kann, wenn man diesen Markt ermöglicht und auch legalisiert in manchen Ländern, kann die Behörde nicht mehr, also auch bei Ermittlungen, können die Organisationen sozusagen die legale weiße Decke nutzen und unten drunter alles Illegale laufen lassen. Und für die Behörden ist kaum mehr nachrecherchierbar, was die jetzt genau alles machen und wo auf der Welt, mit verschiedenen Filialen auf verschiedenen Kontinenten.
Ja, und das heißt, die Eignung der künftigen Eltern, die wird nirgendwo überprüft?
Nein. Das ist eben zum Beispiel auch der wesentliche Unterschied zum Adoptionsgeschäft, weil wir hatten sozusagen das Leihmuttergeschäft ist quasi nahtlos, man ist nahtlos vom Adoptionsgeschäft irgendwann zum Leihmutterschaftsgeschäft übergegangen, also weil es natürlich für die Kunden viel attraktiver ist, mit eigenem oder vorher ausgesuchtem Genmaterial ein Kind zu bekommen, als sozusagen einfach irgendein Kind. Bei der Adoption weltweit hat man irgendwann Standards gesetzt. Irgendwann hat man sich weltweit geeinigt, weil man gemerkt hat, es gab einen riesigen Adoptionsmarkt auch, wo Kinder verkauft wurden und dann adoptiert sozusagen, um es zu legalisieren. Jetzt wird überall geprüft. Wenn ich adoptieren will, ne, muss ich die Hosen runterlassen und ich werde auf Herz und Nieren geprüft, auch meine Kriminalakte, meine finanziellen Verhältnisse, meine Motivation und so weiter. Bei der Leihmutterschaft prüft niemand. Also es sei denn, eine Agentur sagt freiwillig irgendwie, wir nehmen nur irgendwie vorgeprüfte Kunden. Aber das ist mir ehrlich gesagt noch nicht begegnet. Und zweitens, irgendwie hat auch keiner ein Interesse, Hauptsache die Kohle fließt. Und entsprechend guckt da keiner drauf. Mhm. Und bei den Behörden, auch bei den Deutschen, ist es so. Ne? Also wenn jetzt jemand ankommt mit so einem Kind und das offensichtlich ein Leihmutterkind ist aus den USA oder aus der Ukraine. Bei der Ukraine muss der zweite Partner zum Beispiel das Kind in Deutschland adoptieren noch. Also der genetisch verwandt ist, gilt automatisch dann als Vater oder als Mutter. Der zweite muss quasi das Kind auf deutschem Boden erst noch nachträglich adoptieren. Aber auch das lassen die Behörden reibungslos durch in der Regel, weil da sagt man dann, naja, nun ist das Kind schon mal da. Ne? Und im Sinne des Kindeswohls und für die Rechtssicherheit des Kindes fängt man dann nicht nachträglich Diskussionen an über die Frage, ob das eigentlich alles so richtig ist, sondern nach dem Motto, das Kind ist nun schon, das sind ja nun die einzigen Eltern, die es hat. Und es ist ja schon da und also machen wir das Ganze jetzt legal. Also Fakten schaffen lohnt sich in diesem Geschäft.
Und in Deutschland wird ja auch diskutiert, ob man das altruistische Modell der Leihmutterschaft eventuell einführt. Also das, wo die Mutter kein Geld bekommt. Ich weiß nicht, wie altruistisch das ist. Also die Leihmutter ist so altruistisch, dass sie das Kind quasi umsonst in ihrem Bauch wachsen lässt. Das ist ja auch, glaube ich, in England und Griechenland der Fall, dieses altruistische Modell.
Wie gesagt, wie Altruismus in Griechenland aussieht, haben wir ja gerade gehört.
Richtig.
Dieses angeblich Altruistische wurde genutzt, um alles Illegale zu machen und das normale Geschäft zu machen. In England ist auch altruistisch, also für die, die es vielleicht nicht wissen, was der Begriff genau bedeutet. Das bedeutet nicht kommerziell. Und das bedeutet eben, man setzt voraus, die Frau, die das macht, macht das aus reiner Herzensgüte. In Deutschland werden dann immer so Geschichten erzählt als Beispiel. Die Schwester, die für ihre krebskranke Schwester das Kind austrägt, weil sie nicht mehr gebärfähig ist, oder die Mutter, die dann quasi für die Tochter das Kind austrägt, weil die Tochter nicht gebärfähig ist und so. Also nach dem Motto, es bleibt in der Familie. Also das ist so rührende Geschichten. Das sind Frauen, die wollen eben ihrem befreundeten schwulen Paar helfen und niemand will Geld. Alle machen das quasi nur aus reiner Liebe. So, das ist sozusagen die Geschichte hinter altruistisch. Faktisch sieht so aus. England hat seit über 2 Jahrzehnten angeblich nur Altruismus. Altruistisch bedeutet in England, dass die Leihmutter trotzdem Geld bekommt. Es ist aber kein Honorar, sondern sie bekommt dann halt die Aufwandsentschädigung. Das klingt viel schöner und kann in der Summe ein ganzes Jahresgehalt sein im Niedriglohnsektor. Das ist okay und das ist immer noch Altruismus. Und natürlich verdienen auch alle anderen daran, also die Ärzte, die Agenturen, die das Ganze vermitteln, die Labore, die Kliniken. Das heißt, das ganze Geschäft läuft weiter. Wenn man Altruismus pur macht, ist genau genommen die Frau, die das ganze Risiko trägt, sowohl seelisch als auch gesundheitlich, die Einzige, die über den Tisch gezogen wird und nichts bekommt. Also sie soll sozusagen ihre Ausbeutung auch noch gerne vollziehen, damit die anderen sich nicht so schlecht fühlen.
Aber ein Argument ist natürlich, dass man sagt, wenn das in Deutschland erlaubt ist, dann haben wir eine gute Gesundheitsvorsorge, die Frauen sind rechtlich abgesichert. Das wäre natürlich schon ein Vorteil, als wenn man zum Beispiel sich Kinder kauft in der Ukraine oder so.
Ja, das ist ein sehr beliebtes Argument, dass man sagt, so nach dem Motto, die Leute machen es ja sowieso, also lass es uns doch legalisieren und lieber unter deutscher wunderbar notarieller Aufsicht quasi Kinder verkaufen. Und das bleibt es natürlich trotzdem. Also man kann die Konditionen für die Leihmutter verbessern. Man kann ihr eine Krankenversicherung geben und man kann einen anständigen Vertrag machen. Was man allerdings nicht heilen kann dadurch, ist eben erstens mal das gesundheitliche Risiko, sowohl für Eizellspenderinnen als auch für Leihmütter, das ist enorm, auch für die Kinder übrigens. Und man kann natürlich nicht heilen, dass wir ein Kind wie ein Objekt produzieren lassen, um es jemand anderem zu geben. Also dieser Kinderhandel wird ja nicht besser, indem ich quasi den Preis hochsetze. Also ich meine, das wäre eine Debatte für jeden Sklavenmarkt gewesen, ob es eigentlich moralisch besser ist, wenn ein Sklave billig oder teuer ist. Am Schluss wird ein Mensch verkauft und wird als Besitz behandelt. Und das kann man nicht heilen. Also auch nicht mit einem hübschen deutschen Vertrag oder mit tollen Gesetzen oder mit einer Krankenversicherung mache ich ein Unrecht nicht besser.
Aber weiß man eigentlich, wenn wir jetzt mal auf die Kinder kommen, weiß man eigentlich wissenschaftlich, ob das Wegnehmen von der eigenen Mutter für Kinder traumatisch ist? Ich meine, das ist ja die Person, die sie im Mutterleib kennengelernt haben.
Die Antwort ist ganz einfach ja. Ja, also würde ich sagen, wir haben ja Kinder leiden immer unter der Trennung von der Mutter und direkt nach der Geburt ist das quasi ja nahezu, in meinen Augen nahezu grausam, was wir da tun.
Auch weil Kinder werden ja im Normalfall werden die der Mutter ja sofort auf Mutter die Brust auf den Bauch gelegt, damit die
genau,
sich,
und werden
damit
angelegt. Sie sich beruhigen. Genau. Deswegen heißt ja Stillen übrigens nicht nur füttern, sondern still werden, beruhigen. Es ist so schizophren, weißt du? Wir seit Jahrzehnten forschen wir und machen Bücher über die einzigartige Beziehung des Kindes im Mutterbauch zu seiner Mama und was es schon alles erfährt und wie großartig das ist und dass es die Stimme kennt und es kennt den Herzschlag, es kennt am Fruchtwasser sogar eigentlich in welchem Kulturraum es ist, weil je nachdem, welche Gewürze die Mutter isst und so weiter, ist sozusagen unheimlich vieles, was wir da haben. Was bleibt, ist, Es ist der einzige Mensch, den dieses Kind wirklich kennt. Ist die Mutter, in dessen Bauch es geschwommen hat. So, jetzt kommt dieses Kind auf die Welt und das Erste, was wir ihm antun, ist ein Trennungstrauma, weil der Idealfall bei der Leihmutterschaft ist, dass die Besteller auch im Kreißsaal schon da sind und ihr Kind direkt in Empfang nehmen. Das heißt, wir muten diesem Kind direkt zum Start ins Leben zu, dass wir es sofort abtrennen von dem einzigen Menschen, das es kennt, und entscheiden als Erwachsene, dass es kein Recht hat, bei seiner Mutter groß zu werden oder dass wir ihm eine neue Mutter zuteilen. Und das ist, ich sage, die Wissenschaft ist da eigentlich relativ klar. Wir wissen, dass das für Kinder problematisch ist. Ich habe auch das Gespräch gehabt schon mit Leihmutterkindern. Es gibt inzwischen auch erwachsene Leihmutterkinder schon, die im Übrigen sich dagegen engagieren, weil sie sagen, ich weiß, was es mit mir gemacht hat. Und ich habe ein Preisschild. Und Kinder, die berichten, dass sie ihr ganzes Leben lang darunter teilweise gar nicht wussten, dass sie sozusagen gar nicht bei ihren leiblichen Eltern sind, sondern dass sie von einer anderen Frau stammen, die unter Trennungsängsten gelitten haben, ihr ganzes Leben, und gar nicht wussten, warum. Also wir wissen eine ganze Menge, wir muten es den Kindern aber einfach zu, weil hier die Interessen von Erwachsenen eben als wichtiger erachtet werden als die Frage, was ist eigentlich Recht des Kindes? Und da sind die UN-Kinderrechtskonventionen übrigens relativ klar. Ein Kind hat das Recht, bei seinen biologischen Eltern groß zu werden. So steht es drin, so haben alle Länder, die diese Kinderrechtscharta unterschrieben haben, Deutschland auch und die Amerika auch, alle. Man setzt sich einfach drüber hinweg, weil Erwachsene ein Kind haben wollen.
Aber wird das zum Beispiel in der UNO nicht diskutiert und unter Menschenrechtlern dort?
Nicht wirklich. Es gibt zwar auch UN-Berichte über das Thema Leihmutterschaft und die sind sehr klar. Also auch die UN nennt es Menschenhandel und nennt auch im Übrigen diese Gefahren der Ausbeutung von Frauen. Also es geht so weit, dass man eben auch erkennt, dass das eigentlich fast koloniale Strukturen sind. Das ist ja wie ein Revival kolonialer Strukturen. Es gibt Afrikanerinnen, die tragen weiße Kinder für weiße schwule Paare aus. Ich habe so Agenturen gesehen, die sich mit dem Foto brüsteten. Und man sieht wirklich zwei weiße Männer, die in der Mitte die schwarze Frau, die ihnen ein weißes Baby gebrütet hat. Und dann frage ich mich irgendwie, fällt das eigentlich nicht auch denen auf, die sonst normalerweise das Thema gerade Rasse und Unterdrückung und so weiter eigentlich sehr hoch halten, die schweigen alle zu diesem Unrecht. Und es ist Ausbeutung. Und die UN benennt es so, auch auf EU-Ebene gibt es übrigens auch Berichte, die benennen das genauso. Die sagen, es ist einfach eine Form von Kinderhandel und es gibt Ausbeutung von Frauen. Wir haben Verquickungen zur organisierten Kriminalität, dass teilweise dieselben Strukturen, die auch sexuelle Ausbeutung der Frauen bisher betrieben haben, jetzt einfach ihre Fruchtbarkeit mitvermarkten. Also ne, man kann sozusagen eine Frau, kann ich für eine Stunde irgendwie für 50 Euro verkaufen, ihr Kind kann ich für 50.000 verkaufen. Das ist ganz schön lukrativ.
Das ist es ja. Du hast es gerade erwähnt, das ist gerade auch, es wird auch gehypt, gerade in dieser etwas linksgrün-woken Zeitgeist, ja. Es gibt Unterhaltungsfilme, es gibt Komödien, Hollywood-Stars, die Leihmütter haben, die werden im Boulevard gefeiert. Es gibt sogar Kinderbücher, habe ich bei dir gelesen, die dich das Thema des Themas annehmen und den Kleinen das nahe bringen, dass so eine Leihmutterschaft was ganz Tolles ist. Wie erklärst du dir diese Zustimmung, gerade von denen, die, wie du sagst, selber sonst immer nur Diskriminierung und sofort Rassismus schreien?
Ja, weil sie davon profitieren. Also erstens mal findet diese ganze Diskussion, den meisten Leuten ist ja gar nicht klar, was für ein Grauen eigentlich dahinter steckt, wie viel Leid dahinter steckt, bis so ein Kind auf die Welt kommt, wie gesundheitlich hart das ist, was da eigentlich eine Frau riskiert, wie viele Fehlversuche es gibt, wie viele tote Kinder auf dem Weg liegen, bis ein gesundes, lebendes auf die Welt kommt. All diese Dinge sehen die Leute ja nicht, sondern das Thema Leihmutterschaft ist, wie du sagst, findet eigentlich eher statt im Boulevardbereich. Nach dem Motto, guck mal, Cameron Diaz hat gerade ihr zweites Kind bekommen, wieder Leihmutterschaft. Paris Hilton lässt sich fotografieren mit ihren Leihmutterkindern und plaudert fröhlich darüber. Wir haben unheimlich viele Hollywood-Stars, haben wir, die eben auf diesem Weg, und es fällt auf, es sind sozusagen die Frauen um die 50, die ihr ganzes Leben keine Kinder haben wollten offensichtlich und die jetzt eben in einem Alter, wo sie halt selber keine Kinder mehr kriegen können, dann eben Kinder sich machen lassen. Ja? Man lässt sich nicht nur irgendwie den Busen und die Lippen machen, sondern inzwischen halt auch die Kinder. Es gibt auch diejenigen, ja, also Paris Hilton ist so der Fall, die sagt so, also ich will ja auf gar keinen Fall gebären. Also ich hätte das auch mit 20 schon, hätte ich das nur mit Leihmutter gemacht, weil ich auf gar keinen Fall schwanger sein möchte. Es gibt natürlich die schwulen Glamour-Paare da auch, ne? So Klassiker Elton John und sein Partner mit Leihmutterkindern. Und es wird also sozusagen in diesem Glitzer-Glamour-Bereich und guck mal, was für niedliche Babys, und denen geht's doch toll. So, ja, das heißt, dieses Grauen wird eigentlich gar nicht so recht gezeigt, weil es werden nur die Hurra-Geschichten schaffen es.
Wobei, was ich bei dir gelesen habe, auch, es kommt eigentlich auch aus diesem Glamour-Bereich, aber abstoßend fand ich diese Geschichte von dieser Reality-Show aus Kanada mit ganz unschönen Szenen.
Ja klar, das war auch. Also es gibt Sender, die machen dann Reality-Shows draus, wo dann ein schwules Paar quasi seine Leihmutterschaftsreise, so nennt das, also Journey wird das immer genannt, dann mit der Kamera begleiten lässt, was dann so weit ging, dass dann tatsächlich sie auch im Kreissaal dann gefilmt haben und die beiden schwulen Männer quasi kommentierten, was für unschöne Bilder das eigentlich seien. Und sie hätte sich ja schon mal ein bisschen hübscher herrichten können. Und ihren Intimbereich hätte sie ja mal rasieren können, wenn sie doch weiß, dass hier die Kameras kommen. Also das sei für sie ja ganz schockierend gewesen, das sehen zu müssen, wo ich dann denke, so hallo? Ja, also auch ein Frauenbild, wo man sich eigentlich nur noch übergeben möchte. Und das wird als Reality-Show abgehandelt. In Deutschland hat man übrigens auch versucht, so ein Format mal kurz aufzusetzen. Und man hatte schon gesammelt, es gab schon die Homepage und den Aufruf, man konnte sich bewerben. Also so wie Germany's Next Topmodel quasi Kandidaten suchte, so sollten sich dort Frauen bewerben. Und ein schwules Paar sollte da auch quasi sich dann seine Leihmutter aussuchen. Allein schon das Konzept hat Proteste hervorgehoben, sodass das sofort wieder eingedampft worden ist. Aber wir haben halt ganz viel solche Dinge, die eben dann im Glamour-Bereich oder in Spanien waren, da war so eine alternde Filmdiva, die sich aus dem Sperma ihres toten Sohnes quasi ein Enkelkind hat machen lassen, das sie jetzt großzieht in Erinnerung an ihren Sohn. Ja, die Frau ist 65. Hat offensichtlich den Tod ihres Sohnes nicht verwunden und um das zu heilen, hat sie sich ein Kind machen lassen, aus dem Samen eines Toten. So, ja, das sind halt alles so Dinge, die dann halt gemacht werden.
Ja, ja, aber jetzt mal kurz weg von diesen Auswüchsen. Das meiste sind ja dann oftmals sind es Frauen, die einen unheimlichen Kinderwunsch haben, ja, selber aber kein Kind bekommen können. Und dieser Kinderwunsch ist bei vielen Frauen ja wirklich übermächtig. Das ist ja auch in unseren Genen drin. Ja, absolut. Und diese Frauen greifen dann im Grunde zu solchen Praktiken. Kannst du die verstehen, nicht auch ein bisschen?
Ich kann durchaus diesen absoluten Kinderwunsch kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich glaube inzwischen, weil das ja, sagen wir mal, ungewollte Kinderlosigkeit inzwischen ja doch ein weit verbreitetes Problem in unserer Gesellschaft ist, hat nahezu jeder irgendwie in seinem Bekanntenkreis Freundinnen, bekannte Paare, die versuchen, ein Kind zu kriegen und es klappt nicht. Und dann fängt man an in der Regel mit künstlicher Befruchtung und versucht hier es zu machen. Je nachdem, wie alt man ist, eben funktioniert auch das dann nicht. Für die ist Leihmutterschaft oft quasi so der letzte Strohhalm, an den sie sich hängen. Und diese Kunden gibt es auch. Also abseits sozusagen der ganzen kriminellen Machenschaften gibt es ja wirklich auch Leute, die einfach ein Baby haben wollen. Ja, diesen Wunsch kann ich. Ich habe 4 Kinder und ich bin sehr froh, dass ich sie haben konnte. Aber ich habe auch Freundinnen, die kinderlos geblieben sind. Und ich habe gesehen, wie daran Ehen scheitern, wie verzweifelt es sein kann, wie belastend das Ganze ist. Ich kann das alles nachvollziehen. Gleichzeitig sage ich, die Frage ist doch aber, was ist der Preis für deinen Kinderwunsch? Also was, wie viele rote Linien bist du bereit zu überschreiten oder sind wir als Gesellschaft bereit zu überschreiten und zu legalisieren, wohl wissend, dass wir diesen ganzen illegalen Kram dann mit ermöglichen? Das ist mit im Preis, das können wir nicht verhindern. Und dann die Frage eben, ja, wie soll das, ist das dann noch ethisch vertretbar? Oder wir erleben allerdings auch, und das ist statistisch auch erwiesen, dass unheimlich viele Frauen, die Leihmutterschaft nutzen oder auch sozusagen sich Eizellen aus dem Ausland illegal besorgen, oft in einem Alter sind, in dem sie ihre Fruchtbarkeit einfach haben verstreichen lassen. Also nur ein Beispiel. Ich fand zum Beispiel eine Statistik von der Berliner Charité. Das ist also, sagen wir mal, belastbares statistisches Material aus dem Ärzteblatt. Die dort Frauen behandeln oder ihnen helfen, die mit Komplikationen kommen, weil sie eben Eizellen im Ausland sich haben einsetzen lassen, etwas, also eine gespendete Eizelle sich haben einsetzen lassen, weil ihre eigenen nicht mehr funktionieren. Das ist illegal in Deutschland, man muss dafür ins Ausland gehen. Die Komplikationen werden dann natürlich dann in deutschen Kliniken behandelt, wenn es dann Komplikationen in der Schwangerschaft gibt. Und die Statistik der Charité sagte, diese Frauen waren alle, die dort vorstellig waren in dieser, die dann in diese Studie landeten, waren über 45, manche über 50. Und über 43% dieser Frauen hatten schon mindestens eine Abtreibung in ihrem Leben hinter sich. Ja, das heißt, wir reden hier nicht über Frauen, die eben leider schicksalhaft keine Kinder bekommen können, sondern wir reden halt auch über Frauen, die den Kinderwunsch viele Jahre verschoben haben, was eine freie Entscheidung war, die teilweise schwanger waren und aber gesagt haben, es ist halt jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Und die dann irgendwann mit 45 eingeholt werden vom Kinderwunsch in einer Zeit, in der sie dann halt selber keine Kinder mehr kriegen können. So, und da finde ich, muss man schon die Diskussion zulassen, auch über die Frage, wie viel Selbstschuld muss man hier einer Frau auch einfach mal als Antwort geben. Dass man sagt, Entschuldigung, ja, du kannst nicht dein ganzes Leben lang mit allen Mitteln der Reproduktionsmedizin verhindern, ein Kind zu bekommen, um dann mit 45 zu kommen und zu sagen, jetzt legalisiert mir aber bitte die Eizellspende und die Leihmutterschaft, weil jetzt habe ich mich entschieden, jetzt will ich doch. Sondern wir müssen halt auch gucken, dass wir Frauen und auch Männern und Paaren klar machen, es gibt eine fruchtbare Zeit im Leben, in der ihr ohne Probleme Kinder kriegen könnt. Nutzt diese Zeit. Und kommt uns nicht in 20 Jahren und dann ist das Geheule groß.
Birgit Kelle, vielen lieben Dank. Das war auch ein schönes Schlusswort, fand ich.
Ich weiß nicht, ob das so ein schönes Schlusswort war.
Nein, es war kein schönes, aber es war ein eindringliches Schlusswort, ein Appell, den ich gut nachvollziehen kann. Auch vielen Dank für dieses hochinteressante Buch. Das meiste davon wusste ich vorher nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es lohnt sich wirklich, sich das durchzulesen. Schön, dass du da warst. Danke für das schöne Gespräch. Tja, Leute, im Grunde ist das ja ein altes Thema. Wer Geld hat, kann sich die Armen kaufen. Ja. Und es ist, wir haben es ja gerade besprochen, erstaunlich, dass ausgerechnet der woke Zeitgeist darauf anspringt, den es ja immer um Diskriminierung und Rassismus geht. Und da sehen wir mal wieder, Doppelstandard schlägt Moral oder wird als Moral verkauft. Wie so oft. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.